Entscheidungssituationen beim Traden. Ich finde Traden genauso wie auch Tennis spielen eigentlich eine gute Übung, um gewappnet zu sein für schwierige Entscheidungssituationen. Beim Tennis weniger um Entscheidungen als solche zu treffen, als vielmehr um diesen Psychostress, der mit Entscheidungen einhergeht, durchzustehen. Dass man einfach dieses Rückgrat hat, auch Tiefphasen zu durchstehen. Und das geht bei längeren Entscheidungssituationen, muss man diesem mentalen Druck durchaus auch gewappnet sein. Also das durchstehen können. Beim Traden ist es nicht anders. Also mein Vater hatte zum Beispiel immer das unterschätzt, dass Entscheidungen mit einem und auch die Entscheidungsvorbereitung wirklich Arbeit sind, Schwerstarbeit. Es ist auch nachgewiesen, dass Trader unglaublich viele Kalorien verbrauchen, weil eben sich diesen Situationen auszusetzen, in Entscheidungssituationen zu sein, kostet unglaublich viel Energie. Und wenn man das nicht gewohnt ist, dann tut man sich sehr schwer. Beim Traden gibt es jetzt hier Situationen, die weit über das hinausgehen, was der Normalbürger vom Traden oder Anlegen bzw. vom Investieren her kennt. Die meisten denken, das ist rein nur diese Charttechnik oder diese Fundamentalanalyse. Ich würde empfehlen, es gibt hier diese Messe World of Trading, die war zumindest die letzten 10 Jahre, gab es die, und ich fand das sehr interessant, da unter verschiedensten Aspekten konfrontiert zu werden mit den unterschiedlichsten Anlegestilen. Ja, da gibt es, ich würde sagen, das Wesentlichste ist dieses Behavioral Finance, also das, die Psychologie beim Traden und beim Anlegen. Und so ist es auch bei Entscheidungen. Bei Entscheidungen das Wesentliche sind die Psychologie drumherum und dieses Rückgrat, sich gegenüber irgendwelchen Dummschwätzern zu behaupten. Ja, also das ist eines der größten Gefahren, dass man irgendwelchen Leuten hört, auf die hört, die selber keine Ahnung haben, die aber im Fernseher prominent auftauchen, wie zum Beispiel diese ganzen Börsenreporter. Ja, das war früher, wie hieß der nochmal, Friedhelm Busch. Der hat immer alles Mögliche erzählt und lag immer völlig daneben. Ja, diese ganzen Reporter wie Katja Dofel oder der Markus Koch, die müssen halt irgendwelche Geschichten sich ausdenken und erzählen dann immer irgendwas, aber wissen es ja selber nicht. Oder ganz schlimm war ja der Julian Hosp, der sich zwar ein bisschen über Bitcoin und so weiter auskennt, aber von Traden nicht die blasseste Ahnung hat und dann riesen Ansagen und Sprüche geklopft hat, ohne jegliche Ahnung. Und das finde ich schon bedenklich, wenn solche Leute sich äußern, die wirklich gar keine Ahnung haben. Ja, eigentlich sagt ja Kostolani, man soll sich komplett zurückhalten eigentlich mit irgendwelchen Ratschlägen und Aussagen generell. Also man tut sich damit eigentlich keinen Gefallen. Schon gar nicht irgendwelche konkreten Hinweise. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und deswegen sage ich, es kommt ja mehr auf die grundsätzlichen Prinzipien an, dass man sagt, zum Beispiel das Baumpflanzprinzip, dass man sagt, okay, im kurzfristigen Bereich ist es sehr schwierig, Gewinne zu erzielen. Man sollte immer mittel- bis langfristig engagiert sein. Und CFDs sind ganz gefährlich, ja, weil die meisten dann viel zu hohe Hebel einsetzen. Das kann man nur in absoluten Trendphasen, kann man tatsächlich dann mit Hebel reingehen. Ansonsten ist es sehr unwahrscheinlich, dass man mittelfristig Gewinne erzielt. Oder meine Erfahrung ist zum Beispiel dieses Money Management, was einem immer angeraten wird, diese Stops zu setzen. Und da läuft man Gefahr, dass man die viel zu eng setzt. Man muss die nur für die absoluten Notfälle Stops setzen. Ansonsten muss man das einfach so viel Nerven haben, dass man diese Volatilität des Marktes einfach durchsteht. Und sagt, ich glaube dran, dass das weitergeht. Und in Marktphasen, so à la Draghi-Effekt, ja, wenn Draghi als Präsident der Europäischen Zentralbank spricht, dann ging die Volatilität immer extrem hoch. Das heißt, in solchen Phasen muss man aus dem Markt raus. Oder wenn die Kurse überproportional gestiegen sind, wie Bitcoin vor 3 Jahren. Ja, als der durch die Decke ging, dann muss man auch sagen, das ist too much. Da muss man dann rausgehen. Und man muss die einfachen Prozesse einfach, das darf nie zu komplex werden. Wenn man merkt, Junge, man hat hier hunderte von Trades laufen und dann halt noch hunderte von Stops, sollte man ab und zu mal Tabula Rasa machen und komplett rausgehen. Auch immer mal wieder Trading-Pausen, ja, nicht kontinuierlich durchtraden, ja, immer mal wieder komplett raus aus dem Markt, alle Positionen glattstellen und dann mal 2-3 Tage raus und man muss nicht permanent dabei sein. Vor allem, wenn man dann schon gute Gewinne mitgenommen hat, dann kann man sagen, okay, und jetzt gehe ich raus, jetzt nehme ich diese Gewinne mit und mache erst mal eine Zeit lang Pause. Und ja, vor allem, wenn man sich dann in Bereichen betätigt, wie ich anfangs im Bitcoin, mich überhaupt nicht auskannte, bin dann in die Altcoins noch rein und dann sogar noch in Börsen wie Binance, wo ich auch nicht wusste, ob die seriös sind. Ja, und dann war ich noch bei Bitfinex und so weiter. In der ganzen Welt verteilt, Bittrex und Mt. Gox zum Beispiel war ja eine, die dann insolvent gegangen sind. Es ist dann ein großes Risiko, was man hier eingeht, wenn man sich nicht auskennt und nicht weiß, inwiefern diese Plattformen überhaupt seriös sind. Und dann muss man das Volumen stark reduzieren natürlich. Man kann da nicht, und das sind halt diese Gefahren, die man läuft, wenn man anfangs ganz vorsichtig, ich ging am Anfang ganz vorsichtig in den Bitcoin rein und dann hatte ich riesen Gewinne erzielt und dann wurde ich leichtsinnig. Dann muss man dann ab und zu mal das Risiko wieder zurückfahren. Und das sind diese Erfahrungen, die man dann halt möglichst nicht mit seinem gesamten Geld machen sollte, sondern mit kleineren Positionen über Jahre hinweg. Man braucht wirklich Jahre. Ja, und ich war dann in Altcoins drin, wie Tron, IOTA, Lumen, Binance Coin, Ethereum, ja, Litecoin, Verge. Dann muss man sich damit auseinandersetzen, dass man einen Authentikator einrichtet, sich Wallets einrichtet. Ja, man musste da erst Wochen, Monate lang sich erstmal mit der Thematik, mit der neuen Bitcoin-Thematik auseinandersetzen. Ja. Und was war das Ergebnis? Ich habe relativ viel verloren, obwohl ich zeitweise, man muss das auch erstmal gewohnt sein, wenn man innerhalb von ein paar Stunden ein paar tausend Euro Gewinne erzielt mit relativ geringem Kapitaleinsatz, wenn man das nicht gewohnt ist, dann dreht man da total am Rad. Oder auch zum Beispiel dieses Gefühl, also im positiven Sinne total am Rad, ja, dass man einfach dann größenwahnsinnig wird, ja, und denkt, es geht immer so weiter. Also es gibt wirklich Marktphasen, wo es ohne Ende nach oben geht. Und dann kann man schon pyramidisieren. Das heißt, mehrere Positionen rein, aber die muss man danach wieder rausnehmen. Wenn man merkt, okay, jetzt ist die Luft raus, dann sofort wieder Risiko raus. Und das Einfachste ist einfach, Also die Positionen zurück aufs Konto. Oder zumindest glattstellen, dass sie wirklich nicht mehr weiterlaufen. Das ging halt beim Bitcoin nicht so ohne weiteres, weil man war ja nach wie vor, wenn man Bitcoins kauft, ist man im Bitcoin drin. Und der Aufwand dann wieder aus dem Bitcoin raus, dann muss man es von Binance wieder zurück überweisen zu Bitcoin.de, wo ich meine, mein Fiat-Geld in, also meine Euros in Bitcoin gechanged hatte. Ja, und dann wieder das alles zurück. Das war damals, vor 3 Jahren, alles noch nicht so einfach. Ja, und dann waren plötzlich, gingen die Transferzeiten nach oben und die Transferkosten nach oben. Dann habe ich gedacht, okay, das sind ja viel zu hohe Transferkosten, da kann ich jetzt nicht so einfach rausgehen. Aber solche Sachen wie Transferkosten und Steuern muss man komplett ausblenden, sonst wird das Ganze zu kompliziert. Ich muss sagen, scheißegal. Tendenziell bin ich zwar langfristig unterwegs dann und versuche zu, aber ein Jahr Haltezeit ist viel zu lang. Das kann man eigentlich dann gleich ganz vergessen. Man muss mal sagen, ich verzichte darauf, diese, also ich zahle einfach die Steuern, ja, und gehe raus. Weil der Verlust ist um ein Vielfaches größer als das, was man spart durch Steuerersparnisse. Und man muss sagen, es gab ja auch wirklich Berufstrader, die alles verloren haben. Also wie dieser Leeson, ja, der dann 6 Jahre lang im Knast war, der die Barings Bank praktisch in die Knie gezogen hat, der hatte mal eben schnell 1 Milliarde verloren innerhalb von ein paar Tagen. Ja. Dann gab es noch einen französischen Trader, das war der Jérôme Kerviel. Hat der nicht eine Schweizer Bank an den Abgrund gebracht? Oder Kweku Adoboli, das war auch nochmal einer in London. Alle drei haben wirklich riesen Beträge verzockt. Ja, oder dann gab es einen, der war mehrfach, hatte der mehrere Millionen ertradet und auch wieder immer alles verloren. Der hieß Jesse Livermore, der größte Trader aller Zeiten. Aber wie man dann wieder alles verlieren kann, ist auch, weiß ich nicht. Wie sowas passieren kann. Müsste man das Buch lesen, der hat ja ein Buch geschrieben. Oder Nicolas Darvas, das war ein Balletttänzer, der war sehr erfolgreich. Der hat einfach eine Methode rausgefunden, indem er einfach Stockpicking betrieben hatte. Ja, man muss ja generell diese zwei Ansätze sehen. Es gibt einmal diesen technischen Ansatz und einmal den fundamentalen Ansatz. Was man sagt, technisch muss man erstmal die Werte raussuchen, die einem entweder zusagen, dass man sagt, man steht da dahinter, wie Amazon oder Tesla. Ja. Oder jetzt Bitcoin. Ja, oder generell S&P 500. Dass man sagt, Mensch, die Zinsen sind so niedrig. Ja, dann bleibt doch den Leuten nichts anderes übrig, als ihr Geld letztendlich in Aktien anzulegen. Und das sagen auch manche wiederum, wenn man den DAX mit dem S&P vergleicht, dann auf jeden Fall den S&P nehmen. Der DAX hat ein viel zu kleines Volumen. Es ist viel zu gefährlich. Ja, der ist viel zu volatil. Man muss sich immer möglichst Werte suchen, die gleichmäßig, die kontinuierlich steigen, die einen Trend auch ausbilden. Ja, dann kann man sich anschauen, von der BNP Paribas gibt es schon seit Jahren wöchentlich den Rüdiger Born und den Edmund Heid. Die zwei, der Edmund Heid macht den Fundamentalansatz und der Rüdiger Born den technischen Ansatz. Und der Rüdiger Born erklärt es eigentlich plausibel, dass eigentlich im Chart alles schon drinsteckt. Und der Edmund Heid, der zig fundamentale Daten immer wieder heranzieht, liegt nicht besser. Im Gegenteil, der liegt meistens schlechter mit seinen Prognosen als der Rüdiger Born. Und trotzdem sollte man halt selber das verstehen und nicht blind irgendjemand folgen. Ja, diese Tipps sind sehr gefährlich, wenn man selber keine Ahnung hat. Weil man braucht einfach diese Erfahrung und dieses Rückgrat, dass man auch dann mittelfristig dann dran festhalten kann. Weil wenn man so labil ist, dass man irgendwelchen Folge leistet, irgendwelchen Empfehlungen, dann ist die Gefahr halt groß, dass man irgendwann dann nicht das Rückgrat hat, um das durchzustehen. Auch eine interessante Erfahrung ist sicherlich mal ins Spielcasino zu gehen und Roulette zu spielen. Da merkt man, dass eigentlich, und dann natürlich nur rot oder schwarz zu setzen. Und dann merkt man, dieses eine Mal, wo dann grün kommt, kann einem wirklich das Genick brechen. Ja, und man merkt halt, wie dann das Trinkgeld, das Essen, ja, und solche Sachen, wie die einem dann letztendlich das Ganze kippen. Ja, man muss, diese Randerscheinungen sind dann das, was letztendlich den Ausschlag macht, dass man einfach halt auch sparen muss. Da lohnt sich dann mal Bodo Schäfer anzuhören. Das sind wirklich grundlegende Prinzipien. Dieses Mindset, was man braucht, um mit Geld umzugehen. Dass man versucht, Dauerausgaben zu vermeiden. Ja. Und ansonsten ist es auch gut, wenn man so Leute hat, die sich wirklich gut auskennen, denen man ab und zu mal folgen kann. Und das, wie gesagt, ist auf dieser WOT. Da kann man zuhören dem Joachim Brandmeier. Der sagt eigentlich immer nur das Gleiche. Jeder Tag ist ein Kauftag. Das kann man sagen, ja. Wenn man es langfristig sieht, ist es scheißegal, ob man im Hoch oder im Tief kauft. Wenn ich sage, ich habe einen Atem von 5-6 Jahren, dann ist es selten, dass mal 3 Jahre lang nur nach unten geht. Es kann schon mal sein, dass ein halbes Jahr lang nach unten oder seitwärts geht. Zumindest nicht bei diesen großen Werten wie S&P 500, DAX oder Nasdaq oder so. Da kann man wirklich sagen, man könnte da dann auch über ETFs reingehen. Ja, die empfehlen ja viele, weil die einfach sich gut handeln lassen in kleinen Stückzahlen. Und ja, dann, welche sind die großen Börsengurus, denen man folgen könnte? André Costolani, Warren Buffett, ja, André Stacke. André Stacke finde ich einfach an sich schon witzig, weil der rhetorisch einfach total kreativ ist. Ja, es ist eine Freude, dem zuzuhören. Mario Lüttemann, der fand ich jetzt nicht so prickelnd. Ja, Birger Schäfermeier kann sich auch sehr gut ausdrücken, aber ist halt im kurzfristigen Bereich tätig, also Daytrader, und da würde ich halt abraten davon. Und seine ja sehr enge Ausbildung, er versucht den Leuten es ja mitzugeben, wie man es macht, aber auf meinen Stil passt das nicht. Und ich finde halt auch nicht so toll, dass er sich überhaupt nicht bei anderen, also er sagt, er schaut gar nicht andere Bücher an, er macht es nur so, wie er das denkt, und schaut weder rechts noch links. Das ist sein Grundprinzip, dass er sagt, ihm ist völlig egal, was andere sagen. Das ist sicherlich richtig, kurzfristig, also für konkrete Hinweise, aber generell sollte man schon auch andere hören, weil ja doch alle auch ein bisschen Erfahrung haben. André Costolani und Stefan Risse finde ich auch gut. Also einfach die Stefan Risse hat es übrigens auch festgestellt, dass er gesagt hat, ja, er setzt überhaupt keine Stopps mehr, weil die alle weggefischt werden. Ja, wenn man zu enge Stopps setzt, ist die Gefahr halt groß, dass man jederzeit dauernd ausgestoppt wird und dann kann man keine Gewinne erzielen. Dann wird man immer im Tiefpunkt ausgestoppt. Deswegen Stopps eigentlich immer nur mit einem sehr, sehr großen Abstand, dass man sagt, ich mache das nur als absolute Notrettung, ja, dass ich sage, okay, damit ich nicht alles verliere, aber sonst würde ich davon abraten, mit diesem Money Management das so eng zu sehen. Ja, und dann gibt es den Uwe Wagner, der fand ich auch interessant, das ist ein sehr erfahrener Trader oder Aktienhändler, muss man eher sagen, der sagt, es gibt auch fundamentale Technik, ja, also von der Technik, die technische Analyse in einer Art Fundamentalansatz zu sehen, dass man einfach sich überlegt, wie diese Chart-Konstellationen zustande kommen, was da für Ursachen sind, dass man die Hintergründe dann eben versteht. Das fand ich auch einen sehr guten Hinweis. Und dann der Robert Wüstefeld fand ich interessant, weil der halt Erfahrungsberichte gebracht hat, wie er mal mit Silber alles verloren hatte. Selbst als erfahrener Trader, der macht ja für die Royal Bank of Scotland die Chartanalysen. Und der hat alles verloren. Ja. Dann gibt es noch den Anton Kreil. Das ist ein Trader in London, der auch immer, den kann man auf YouTube anschauen und dem folgen. Der gibt auch recht interessante Hinweise aus der Welt des Tradings. Ja, aber ja, man braucht wirklich jahrelange Erfahrung. Und ich finde es eigentlich schlecht, dass in Deutschland das einem nicht über die Schule schon vermittelt wird. Und man kann sagen, eigentlich ist der richtige Ansatz eher in Richtung Trends zu gehen. Oder eben fundamental zu sagen, ich gehe in diesen Wert rein, ich glaube dran, dass der sich mittelfristig durchsetzt, wie Tesla. Ich sage, ich glaube dran, dass Tesla Erfolg haben wird. Oder Amazon, war ja auch ziemlich klar, dass Amazon, also war sowas von klar, weil die hatten schon extrem hohe Umsätze. Ja, der Jeff Bezos hat ja erstmal gar keinen Wert drauf gelegt, Gewinne zu erwirtschaften. Er hat gesagt, ist egal jetzt erstmal. Ich möchte einfach erstmal eine Art Monopol erreichen und so schnell wie möglich Riesenumsätze generieren. Und wenn ich dann diese Riesenumsätze habe, dann kann ich ja sukzessive auch die Preise erhöhen. Und dann habe ich letztendlich den Markt im Griff. Ja, dann muss man sehen, Josef Ackermann als Banker. Eigentlich, der grinst da in die Kamera und zieht hier die Leute über den Tisch. Die haben mit ihren Hypothekenscheinen da, die sie gebündelt haben, da war ja die Deutsche Bank ganz groß dabei. Und wenn man sich mal überlegt, was der Josef Ackermann für einen Riesenschaden der Deutschen Bank zugefügt hat. Also die Deutsche Bank, der wollte die groß rausbringen und ist halt in Richtung Traden gegangen. Also Investmentbanking. Und wollte halt auch mitspielen bei den großen Spielen, die Amerikaner und die Engländer halt besser spielen können. Da muss man mal lesen. Also Josef Ackermann kann ich nicht vollstehen, wie sie dem auch noch einen Preis verliehen haben. Ja, und ich habe den Fehler gemacht, dass ich dann auch noch ins Hedgen eingestiegen bin. Also ich hatte meine Bitcoins, wollte ich eben nicht, weil dieser Transferprozess so groß ist. Das heißt, man muss ja, wenn ich jetzt in Binance, wo waren die? Ursprünglich in Hongkong und dann später, glaube ich, in Singapur war Binance ansässig. Und wenn man dann seine Coins wieder zurückholt nach Deutschland, dann kostet es eine Menge Transfergebühr und auch Zeit. Und dann habe ich gedacht, viel einfacher ist es doch. Ich kaufe einfach gegenläufige Positionen. Und auf Bitfinex gab es das. Da gab es die Möglichkeit, CFDs zu kaufen, also Short-Positionen in den jeweiligen Coins. War aber total undurchsichtig. Ich habe mich immer nur gewundert, dass ich eigentlich immer riesen Gewinne eigentlich hätte oder sukzessive immer mal wieder eingefahren habe. Und insgesamt waren aber die Positionen, wo ich gar nichts gemacht habe, die ich einfach nur liegen ließ als Bitcoin und nicht rein und raus ging, hatte ich nachher größere Gewinne als mit diesen anderen Positionen, weil wahrscheinlich diese Gebühren da immer abgezogen waren. Und weil das Ganze so unübersichtlich war, hat man gar nicht den Überblick gehabt. Ja, und der größte Fehler war dann, diese Short-Positionen reinzulegen, also zu hedgen. Und ich hatte halt mehrere Bitcoins mit einem Bitcoin versucht zu hedgen. Und bei dieser extremen Volatilität, die dann war, kam es zum Margin Call. Das heißt, man muss dann nachschießen oder die Position wird glattgestellt. Ja, und ich konnte nicht nachschießen. Dann wurde die Position glattgestellt und plötzlich waren meine Bitcoins ungehedged. Das heißt, das ging richtig nach unten, weil erst ging es nach oben und meine Short-Positionen wurden dann sozusagen rausgenommen wegen Margin Call. Und dann ging es nach unten und dann waren die Bitcoins waren ungehedged sozusagen, ohne Versicherung und sind dann runtergerauscht. Und das ist eben diese Gefahr bei volatilen Märkten, dass dann gar nichts mehr funktioniert. Und wenn, was man sich vorher so schön ausgedacht hat, klappt dann halt nicht. Deswegen ist es einfacher, einfach nur aus dem Markt rauszugehen in kritischen Marktphasen. Und dann halt das riskieren und sagen, ja, ich nehme diese das in Kauf, diese Kosten. Oder bei Bitcoin, dass man halt einen Kumpel hat, dem man die Bitcoins transferieren kann, wenn man selber kritische Konten hat, ja, wo man sagt, ich möchte nicht, dass auf meinem Konto jetzt diese Bitcoin erscheinen. Ja, das weiß ich auch nicht, inwiefern das dann machbar ist. Ja, im Jahr 2000, da gab es ja auch Aktien, die sind durch die Decke gegangen. Nokia, EMTV und viele weitere, die es heute gar nicht mehr gibt. Also sprich, man kann auch nicht ewig lang solche Trends verfolgen. Immer nur 2 Jahre oder so. Das ist der Zeitraum. Das ist auch wieder so eine Regel, wo man sagt, ja, die Leute unterschätzen, was möglich ist in 3-4 Jahren und überschätzen, was möglich ist in ein paar Wochen oder Monaten. Ja, so 3-4 Jahre ist der optimale Anlagezeitpunkt. Da geht richtig was. Und länger ist wieder gefährlich, weil dann läuft man Gefahr, dass die Unternehmen vielleicht doch einen Bach runtergehen. Aber so ein Anlagehorizont 2-3 Jahre ist optimal. Ja, ich habe ja mal Curry Trades gemacht. Also ein Lot sind 100.000 Euro. Bei Curry Trades heißt Währungshandel. Das sind ja dann nur minimale Deltas, die Schwankungsbreite von den Währungen. Aber dadurch, dass man so riesen Summen dann hat, und das kann man eben sehr gut über CFDs darstellen. Damals hatte ich einen Test-Account von einem Broker aus London. Und da waren dann in diesem Test-Account natürlich nur virtuell 10.000 Euro drauf. Und ich habe da 2 Monate getradet, also nur zum Testen, um rauszufinden, wie es geht. Und habe die 10.000 Euro innerhalb von 2 Monaten auf 40.000 Euro hochgetradet. Und da habe ich gedacht, oh cool, das klappt ja richtig gut. Also da fange ich jetzt an und kapitalisiere mir mein Konto mit 1.000 Euro. Hab ein bisschen getradet und nach 4 Wochen waren die 1.000 Euro weg. Nichts mehr da. Da habe ich gedacht, ja, scheiße. Läuft doch nicht so cool. Und damals war das halt, was ich halt testweise getradet habe, leider nur mit virtuellem Geld, war Euro-Yen. Euro, japanischer Yen. Ja, oder dass manche auch denken, okay, man könnte hier sich drauf verlassen, wie damals der Schweizer Franken. Da hieß es, ja, die Schweizer Bank wird den Schweizer Franken stützen, weil wenn der Schweizer Franken durch die Decke geht, dann geht die ganze Industrie in der Schweiz kaputt, weil die dann nicht mehr exportieren können. Deswegen werden die höchstwahrscheinlich den Schweizer Franken die ganze Zeit drücken. Ja, aber in Währungen sind solche Kapitalmassen unterwegs, das kann ein Staat nicht stemmen, mittelfristig bis langfristig. Und irgendwann mal hat dann halt der Schweizer, die Schweizer Nationalbank das aufgegeben und hat es durchrauschen lassen. Wahrscheinlich auch bewusst, um einfach dieses von irgendwelchen Curry-Tradern denen den Spaß dran zu verderben gegen den Schweizer Franken zu traden. Ja, und es sind einige, konnten danach Insolvenz anmelden. Es war unter anderem auch ein Schüler, der CFDs hatte und genau das dachte, ja, der Schweizer Franken, der wird weiterhin gestützt von der Schweizerischen Nationalbank. Nix war's. Oder ein Kumpel, der mir gesagt hat, nee, also die Aktien, die steigen immer an über den Jahreswechsel. Kannst deine Positionen halten. Dann habe ich gesagt, ja, aber die sind doch eigentlich gut gelaufen. Ich würde die jetzt am liebsten jetzt closen. Ja, glattstellen. Möchte die Position schließen. Nein, lasst es. Über Weihnachten gehen die nochmal richtig durch die Decke, weil das ist so und so und es war immer so. Ja, und in dem Jahr war es dann eben nicht so. Das heißt, man darf sich nie auf irgendjemand verlassen. Und solche Annahmen, dass es immer so war und deswegen so wieder sein wird, kann man auch vergessen. Ja, und es kann halt mal richtig, auch wenn jetzt die Schwankungsbreite erst die ganzen Jahre oder Monate immer ganz klein war und auf einmal kann es sein, ein Erdbeben kommt oder wie Kobe damals, das hat ja dann dem Leasen das Genick gebrochen, als der hat auf den steigenden Yen gesetzt. Und dann gab es auch noch, obwohl der schon relativ weit gefallen war, gab es dann noch ein Erdbeben und dann ist er noch weiter gefallen. Dann wurden seine 400 Millionen, waren dann plötzlich 1 Milliarde Schulden. Und dann war es wirklich aus. Barings Bank insolvent, aus, weg vom Fenster. Und das weiß man eben nie. Das kann halt passieren. Und dann gibt es auch Stops, die nicht garantiert sind. Ja, also muss man auch aufpassen, gerade bei CFDs, wenn man Stops setzt, die nicht garantierte Stops, ja, die zwar ausgeführt werden, aber wo man gar keine Garantie hat, dass die auch ausgeführt werden. Und wenn halt die Kurse kurzfristig so durchrauschen, wie damals beim Schweizer Franken, dann guckt man halt in die Röhre und dann sagen die, ja, haben wir ja nicht gesagt, dass wir das garantieren. Hat halt nicht gegriffen, haben sie halt Pech gehabt. Ja, also Trends ist das, was man drauf achten sollte. Und eigentlich ist es ganz einfach. Wenn die Aktien tief sind, dann rein und wenn sie hoch sind, dann raus. Und halt langfristig betrachten. Ja, man... dieses Gefühl für Zeit ist halt generell bei Menschen nicht verlässlich. Ja, man empfindet oft, wenn man sich die ganze Zeit damit befasst, mit dem Traden, dann empfindet man eine Woche oder zwei Wochen als extrem lang. Und wenn man sich dann wochenlang oder monatelang nicht mehr damit befasst, dann empfindet man das als gar nicht so lang. Aber wenn man halt, man muss schon vergleichbares Gefühl für Zeit haben und sagen, ja, das meine ich halt. Also, wenn man es liegen lässt, dann hat es auch Zeit zu wirken, dass der Baum dann auch wachsen kann, also imaginär gesehen, ja. Auch noch ein Phänomen ist FOMO. Fear of Missing Out ist ganz gefährlich. Ja, oft ist es so, natürlich, wenn man dann einen Trend hat, dass man sagt, okay, ich glaube, da geht noch mehr. Oft ist, wenn mal ein Trend läuft, dann läuft der meistens sogar noch weiter, als man denkt. Aber dann, wenn der Trend schon ewig gelaufen ist, dann noch einzusteigen, ist eine große Gefahr. Ja, auch interessant ist ja dieser Fall gewesen von der Madeleine Schicke-Danz, also der Erbin von Quelle, die sich dann mit Karstadt, Kaufhof und Arcando verzockt hat, weil sie da diesem Esch und der Saal Oppenheim Bank geglaubt hatte. Da muss man sagen, selbst diese erfahrenen Banker haben alles verloren. Die Saal Oppenheimer Bank, Saal Oppenheim, eines der ältesten und größten Bankhäuser Europas, war danach auch platt. Wurde dann von der Deutschen Bank übernommen, glaube ich, für 1 Euro oder so. Ja, der Mittelhof hat alles verloren, die Madeleine Schicke-Danz hat alles verloren und der Esch hat sicherlich auch eine Menge verloren. Aber das war so ein Bauernschlauer, der da noch am besten dabei rauskam. Saal Oppenheim haben auch alles verloren. Ja, das ist halt, wo man dann sagt, ja, das ist nicht so einfach. Man muss vorsichtig sein. Und oder zum Beispiel solche Ratingagenturen wie Moody's, Fitch, Standard & Poor's, die diese AA-Ratings, AAA dann vergaben an diese Hypotheken gebündelten Papiere, die eben alle faul waren, die dann in eine Bad Bank ausgelagert wurden. Ja, und da hatte der Dick Fult von Lehman Brothers, der hat sich auch verzockt. Der hat halt gedacht, okay, ach, wir können ja praktisch gar nichts verlieren. Wir können voll ins Risiko gehen, denn wenn es wirklich dann schief läuft, dann werden wir aufgefangen vom Staat. Und dann fand ich eigentlich gut, dass die gesagt haben, ja, eben könnt ihr euch nicht drauf verlassen. Wir lassen euch glatt durchrauschen. Ja, und weg war's, die Lehman Brothers. Muss man dann halt auch sagen, ja. Nicht um jeden Preis. Das nicht immer jeden. Jetzt wie zum Beispiel TUI, dass der Staat TUI rettet, finde ich auch nicht gut. Man sollte manchmal einfach dann manche dann halt auch opfern. Und was man halt hier sieht bei diesen Sachen, das bildet ja letztendlich auch unternehmerische Prozesse ab, wie es eben hoch und runter geht. Und da geht es halt richtig extrem mal hoch und runter. Und dass man eben auch als Unternehmer das durchstehen muss, solche Phasen. Und diese Nerven dann haben muss. Ja, es gibt halt zig Beispiele. Nokia, Kodak, Firma Eisenmann hier jetzt im Raum Böblingen, die plötzlich weg waren vom Fenster bei Fehlentscheidungen. Ja, und dann gibt es natürlich auch solche betrügerischen, ja, wie Baden Airpark, wo man dann sagt, wie kann das sein, dass Leute solche Aktionen starten? Ja, Baden Airpark, das war einer, der wurde plötzlich auch größenwahnsinnig und hat dann Banken reihenweise betrogen, indem er irgendwelche Bohrgeräte gebaut hat. Aber es war ja absehbar, dass er das nicht unendlich so weitermachen kann. Oder der Mark Madoff, der jetzt 200 Jahre Knast aufgebrummt bekam, wo auch mal gesagt hat, sag mal, was hat er sich denn dabei gedacht bei sowas? Ja, oder André Costolani hat ja auch immer wieder sein ganzes Geld verzockt, obwohl er ja jahrelange Erfahrung hatte. Ja, wie kann sowas sein? So ähnlich wie dieser Jesse Livermore. Der hat sich ja dann zum Schluss, ist er irgendwo runtergesprungen, glaube ich. Ja. Ja, oder auch der Herr Wüstefeld, den ich da von der Royal Bank of Scotland kennengelernt hatte. Der hat auch alles verloren, weil er irgendwie maßlos in Silber rein ist. Oder auch der hier von Ratio Farm, der Herr Merkle, oder Merkle hieß er, glaube ich, ja, der hat sich dann vor den Zug geschmissen. Der auch dachte, er sei so super schlau, und hat gedacht, Mensch, VW ist jetzt schon mehr wert als der, als die ganze Automobilindustrie der Welt. Das ist verrückt, die gehen garantiert wieder runter. Und dann mussten sich aber alle die Short-Trader mit Long-Positionen eindecken. Und dann ging der Kurs durch die Decke. Da hätte man natürlich dann noch ein bisschen abwarten müssen. Ja, die Idee war an sich richtig, aber man muss halt diese Mechanismen dann wirklich richtig verstehen und nicht nur zu 80% und dann eine Variable übersehen haben. Ja, also wie nach dem Dieselgate war Volkswagen auch schwer gebeutelt. Da hätte man sagen können, okay, ich sehe jetzt unter 3, 4, 5 Jahre Frist, sehe ich durchaus die Chance, dass VW sich wieder fängt und gehe da mal rein. Jetzt bei Tesla ist es halt was komplett anderes. Manche denken ja auch, Tesla ist völlig überbewertet. Da muss man halt fundamental sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist was anderes. Bei Volkswagen ist auch sehr komplex, dass man weiß, aha, da hat sich der Wedeking verzockt. Der Wedeking und Porsche wollten VW übernehmen. Und im Nachhinein ist das alles klar, dass das gar nicht ging, weil ja Bundesland Nordrhein-Westfalen würde Volkswagen nie aufgeben, ja, weil war ja die Hälfte oder mindestens ein Drittel war im Besitz des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Es ist dann super komplex, solche Zusammenhänge dann richtig einzuordnen. Ich hatte damals Stefan Risse, war ich bei einem Vortrag, habe ihn persönlich gefragt und hat gesagt, oh, Finger weg, viel zu gefährlich. Ja, und Stefan Risse liegt auch oft falsch. Ja, das ist halt nochmal ein Unterschied, ob man ein Andreas Stagge ist oder Stefan Risse. Stefan Risse kann zwar auch, ist ein Börsenreporter mehr oder weniger. Ja. Andreas Stagge hat eine Ausbildung als jahrelang. Und selbst die liegen oft falsch. Aber da braucht man jahrelange Erfahrung, um dann auf einem ganz schlichten, also man sollte das ganz einfach handhaben, nicht zu komplex, aber man sollte sich damit auseinandersetzen, mit Traden und Anlegen, mit Aktien an sich. Sollte jeder, und selbst wenn man es nicht mit der Gewinnerzielungsabsicht macht, sondern nur, um es als praktisch als Möglichkeit Entscheidungen üben, Entscheidungen zu treffen und diese gewohnt sein, mit Schwankungen umzugehen, auch mental, das zu verkraften. Ja, wenn man das nie hat, wenn man immer nur ein Sparkonto hatte, ja, dann verkraftet man solche Phasen. Die sind natürlich sehr belastend. Und im Leben gibt es halt auch oft solche Phasen, die jetzt unabhängig von Anlagen. Also, dass man von heute auf morgen sich einer Situation gegenübersteht, wo man komplett umdenken muss und muss dann damit klarkommen. Deswegen ist es gut, wenn man das übt. Das fängt an als Kind, dass man Mensch ärgere dich spielt und schaut, wie man das verkraftet, wenn plötzlich die Männchen wieder am Anfang stehen. Meine Schwester ist da regelmäßig komplett ausgeflippt. Ja, bei Mensch ärgere dich, da läuft man mit seinen Männchen hoch, bis man dann fast im Ziel angekommen ist. Und wenn dann ein anderer eine Zahl würfelt, sodass er das Männchen von einem rauskicken kann, dann fängt man wieder von vorne an. Meine Schwester hat es damals, die ist immer richtig. Also das gab richtig Ärger dann immer. Die kam damit nicht klar, obwohl es ja nur ein Spiel ist. Ja, aber das ist gut zur Übung, um das Leben, die Volatilität des Lebens zu überstehen. Deswegen finde ich das gut. Natürlich sollte man dann keine existenziellen Beträge setzen. Ja, einer hat ja gesagt, Donald Trump, wenn der zum Beispiel das Geld von seinem Vater einfach nur angelegt hätte in den S&P 500, dann hätte er jetzt mehr Kohle und vor allem einfacher als mit seinen ganzen Immobilienaktionen. Ja, und man muss dann halt wirklich auch jahrelang durchhalten. Und natürlich ist die Frage, man muss halt schauen, wenn man Geld anlegen will, dann muss man das ja erst auch mal übrig haben. Bei den meisten Leuten ist es so, dass sie nur marginale Beträge haben, weil es ja ihr ganzes Geld für die Lebenshaltung drauf geht. Und das ist tatsächlich dann das Fiese, dass Reiche tatsächlich dann immer reicher werden und Arme immer ärmer. Ja, okay, das ist meine zum Thema Traden.